Auch eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 84. Folge Auch eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streamingdienste und Mediatheken sowie Blockbuster-Serien und obskure kleine Dokumentationen und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Heute vergleichen wir zwei Filme, eine Serie und eine Doku-Serie miteinander, in denen es um schwierige, ja widersprüchliche Menschen geht. Wir reden über Guillermo del Toros Frankenstein-Verfilmung bei Netflix, die einige als Oscar-Kandidaten feiern und andere ganz furchtbar finden. Wir reden über den herausragenden Dokumentarfilm Riefenstahl in der ARD-Mediathek, der in dieser Woche für den Europäischen Filmpreis nominiert wurde. Danach reden wir über die Doku-Serie Being Jerome Boateng, ebenfalls in der ARD-Mediathek. Und zum Abschluss noch über eine ja sehr besondere Serie bei Sky und Wow, The Chair Company mit US-Comedian Tim Robinson. Aber zunächst mal begrüße ich meinen Dauergast im Eimsbüttler Podcast-Wohnzimmer. Herzlich willkommen, Jan Freitag.
Hallo Erik, grüß Gott.
Ja, lieber Jan, unsere ersten beiden Monster heute sind Frankenstein und seine Kreatur. Als ich den Film gesehen habe, ist mir irgendwie klar geworden, dass die großen wiederkehrenden Gruselmythen der Filmgeschichte, also für mich sind das Vampire, Zombies und eben auch Frankenstein, die haben alle mit dem Fluch des ewigen Lebens zu tun. Heute arbeitet man ja eher daran, eine Art von ewigem Leben herzustellen, wenn wir zum Beispiel auf diese Tech-Bros im Silicon Valley blicken. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, was ist denn jetzt ewiges Leben nun? Ist es ein Fluch oder ist es eine verheißungsvolle Zukunftsvision?
Ja, es ist ja vor allem erstmal so ein Techno-Fetisch dieser Brotopia-Economy, die damit ja eigentlich nur ihr eigenes Ego schmieren wollen und die haben damit ja gar kein philosophisches Anliegen oder irgendein Weltenrettungsanliegen oder sowas Philanthropisches darin, dass der Menschheit etwas Gutes getan wird, sondern es geht ihnen ja einzig und allein um sich selbst. Ja. Und deswegen ist diese Utopie, die auf deren Ebene transportiert wird, für mich keine Utopie, sondern eine Dystopie. Mhm. Und das ist sie aber auch, das ist sie per se. Ich meine, wir sind nicht umsonst sterblich, das ist unsere Natur und dass wir uns halt als denkende und technoide Menschen darum bemühen, dass wir das Leben verlängern und vor allen Dingen Gesundheit verlängern, finde ich total nachvollziehbar. Das ist ja jede Medizin, die wir nehmen, ist eigentlich nichts anderes als eine Lebensverlängerung. Und aber so diese Philosophien, die da irgendwie vorherrschen, dass es halt irgendwie 200 Jahre werden können oder sogar ewig oder sowas, das ist halt eine reine Science-Fiction-Fantasterei und hat überhaupt keine Substanz und ist auch alles andere als erstrebenswert, wenn man merkt, dass wir gerade mit 8 Milliarden Menschen auf der Erde noch lange nicht den Peak erreicht haben. Und gerade so Typen wie weiß nicht, Elon Musk und sowas, sind zwiespältiger Begriff, dieser ökologische Fußabdruck, aber wenn man den für voll nimmt, dann ist deren Abdruck halt so groß wie der ganzer mitteleuropäischer Landstriche und es ist alles andere als erstrebenswert, dass die noch älter werden als ohnehin.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zu den alten Gruselmythen zurückkommen, die sind ja alle schon sehr alt. Also ja. Mary Shelley hat Frankenstein 1818 veröffentlicht, Bram Stokers Dracula ist, glaube ich, von 1897 und der Vampyrmythos ist noch viel älter. Selbst die Zombies, von denen ich immer dachte, die hätte George R. Romero 1967 oder so erfunden, selbst da gibt es ja schon einen Zombie-Film von 1932, habe ich gesehen, weil dieser Zombie-Mythos gehört auch zu der Voodoo-Kultur von der Karibik. Da gab es auch schon Verfilmungen. Die sind ja alle sehr alt.
Und älter sogar noch. Also ja. Es gibt das Gilgamesch-Epos aus dem Altertum, das ist halt, wo die ersten lebenden Toten halt beschrieben werden. Ewiges Ding, so von daher. Aber
aber interessant ist doch, dass man damals, also vor Hunderten von Jahren, die Idee eines ewigen Lebens schon mit Horror verbunden hat. Also am deutlichsten ja die traurigen Vampire, die nicht sterben können.
Eben, das wird halt eigentlich auch in diesen ganzen Horrorstoffen durchgängig problematisiert. Also sowohl die Zombies, die da irgendwie so durch die Gegend stromern und überhaupt gar kein Ziel haben, als auch die Vampire, die ja auch eigentlich immer eher auf der Suche nach so einer Erfüllung sind, die sie nicht kriegen können, weil sie sich immer im Kreis ihres ewigen Lebens drehen. Das ist ja überhaupt keine Utopie. Das wird ja, und das ist, glaube ich, auch so, deswegen würde ich auch diese These bestreiten, dass das Horror-Sujet als solches versucht, ewiges Leben irgendwie so zu apostasieren oder irgendwie zu als etwas Positives darzustellen, ist, glaube ich, gar nicht so. Die problematisieren das eher und sehen in den Figuren, die davon betroffen sind, immer eher die Suche danach, irgendwie zu einem Ende zu kommen, das für alle Beteiligten irgendwie sinnvoll und schön ist. Und Frankenstein ist ja auch gar nicht ewiges Leben als solches, sondern es ist ja künstlich geschaffenes Leben, das halt nur in diesem Fall, also es ist halt, wir würden schon ein bisschen vorgreifen, wenn wir hier davon reden, was halt eigentlich dabei rumkommt und was dieser Frankenstein für eine Ausformulierung ist, dieses Mary Shelley-Stoffes. Aber auch da geht es, das ewige Leben, das dem halt drohen könnte, ist halt auch alles andere als erstrebenswert. Deswegen ist die philosophische Debatte, die wir darüber führen, eigentlich eine, die sich ganz unabhängig macht vom Horror-Thema.
Gut, kommen wir doch mal zu Frankenstein. Ich muss sagen, von den erwähnten klassischen Horrormythen oder Gruselmythen ist das eigentlich der für mich unbekannteste Mythos, weil natürlich jeder kennt diese Boris Karloff-Bilder, die sind ja ikonografisch von dem Frankenstein, von der Frankenstein-Kreatur von den frühen 30ern. Aber ich habe, glaube ich, auch viele von den Verfilmungen, also ich habe gelesen, es gibt 423 Spielfilme, 204 Kurzfilme und 78 Fernsehserien mit insgesamt 287 TV-Episoden, die sich mit Frankenstein beschäftigen. Hast du eine besondere Beziehung zum Stoff?
Ich habe es gelesen, das Buch. Und war damals, als es war so im Studium auch, weil es da ja auch um diese ganze Prometheus-Frage und die Allmächtigkeit des Menschen, also auch so eine philosophische Frage, welches Recht nimmt sich das Mensch heraus, sich über die Schöpfung zu stellen und sowas debattiert. Und es ist halt tatsächlich so, der Roman besteht zu, das ist gar nicht so ein langes Ding, so, und da besteht trotzdem, obwohl es gar nicht so lang ist, zu bestimmt 80% aus Kontemplation des sogenannten Monsters, das über sich selbst nachdenkt, das irgendwie durchs Fenster eines Hauses, eines Einfamilienhauses mit einer Familie schaut und sieht, was die ausmacht und sich fragt, was macht denn mein Leben aus? Und da denkt er seitenlang drüber nach und philosophiert, ist mega intelligent. Und das ist hier anders. Also ich meine, es geht los mit der Polarexpedition, die Mitte des 19. Jahrhunderts einen Schiffbrüchigen oder einen Eisbrüchigen aufnimmt, nämlich Viktor Frankenstein, der von einem Monster verfolgt wird und kommt also an Bord und erzählt dem Kapitän, wie es dazu kommen konnte, dass er von diesem Monster verfolgt wird. So fängt auch Mary Shelleys Roman von 1818 an.
Habe ich extra nachgeschaut. Ja, ist original. Ja.
Aber Guillermo del Toro nimmt sich dann ein paar Freiheiten, wie sich alle Verfilmungen bislang ein paar Freiheiten nehmen und davon abweichen. Und deswegen wird Frankenstein, also in der Zeit vorher, bevor er dieses, ich mache jetzt immer so, ihr seht das nicht, Anführungszeichen, dieses Monster geschaffen hat.
Man kann auch sagen, die Kreatur.
Die Kreatur, genau. Wird er von einem Munitionsfabrikanten namens Hallander, der meines Erachtens nicht vorkommt im Roman, ich habe es auch nicht auswendig gelernt, finanziert, um künstliches Leben zu kreieren. Der wird von Christoph Waltz gespielt, wie immer, so diabolisch stichhaltig. Und der hat irgendwie diesen Fimmel, dass er will, dass der mit welchen Mitteln auch immer, der hat diese Kreatur erschafft. Und von dem Moment an gibt es so eine Art doppelten Film. Also der ist auch relativ lang. Der ist halt irgendwie so
zweieinhalb Stunden,
ja. Genau. In dem ersten Film ist so eine Gothic-Materialschlacht aus Frankensteins Sicht, der von Oscar Isaac gespielt wird, den viele Leute, glaube ich, noch als Poe Dameron kennen, aus dem 198. Teil der Star Wars-Saga.
Ja, man kennt Oscar Isaac aus vielen
Filmen. Aber da ist er, glaube ich, war so sein Coming Out als Superstar. Und in der zweiten Hälfte ist es eher, kommt es dem Original ein bisschen näher. Da wird es zu so einer Meditation über sich und das Leben aus Sicht der Kreatur, die von Jacob Elordi gespielt wird. Muss man, glaube ich, nicht mehr vorstellen, oder?
Euphoria. Hatten wir hier in The Narrow Road to the Deep North.
Genau. Und das ist, am Anfang ist es sehr viel Budenzauber, sehr viel Eye Candy, sehr viel bombastisches Del Toro Fernsehen, wo halt wirklich, oder Kino, wo unglaublich viel mit Kostüm, mit CGI gearbeitet wird. Alles ist sehr aufgeblasen, alles ist auch so ein bisschen fantastisch. Also ich hatte ja schon den Begriff Gothic erwähnt. Und es wird dann tatsächlich immer mit jeder Minute, die es dann das Labor verlässt, also wo das, wo die Kreatur erschaffen wurde und sich seine eigene Freiheit erschafft, wird es immer reflexiver und dadurch immer näher am Original.
Es wird ja auch tatsächlich, es werden 2 oder 3 Kapitel aufgemacht in dem Film. Also es wird ja dann, irgendwann kommt ja 2. Kapitel oder 3. Kapitel, ich weiß nicht, ob es noch einen Prolog gab, und dann wird die ganze Geschichte aus der Sicht der Kreatur, also aus der Jacob Elordi-Figur, erzählt. Und ich muss auch sagen, um jetzt schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, ich fand die zweite Hälfte aus Sicht der Kreatur deutlich die interessantere.
Weil sie auch einfach sich der Thematik annimmt. Ja, die erste ist halt wirklich, das ist Fall to the Floor, das ist wirklich eine Aneinanderreihung von durchgeknallten Ideen, wie man zum Beispiel so ein Labor kreieren kann. Das ist bei ihm natürlich
absurd groß, ne?
Ja, es ist auch nicht einfach nur ein Labor. Ich glaube, so im Original hat Frankenstein ein Laboratorium. Der lehrt ist an der Universität in Ingolstadt oder sowas, hat ein Laboratorium, sucht sich irgendwann Leichen zusammen und macht daraus einen neuen Menschen. Und hier ist es so, der Frankenstein sucht sich irgendwie in den damaligen Kriegen, die es ja irgendwie alle paar Wochen gab, flattert er ein komplettes Schlachtfeld
sein
im Grunde genommen.
Finanzier, also diese Christoph Waltz-Figur, ist ja so ein Waffenhändler.
Genau.
Also es ist ja auch wieder so eine diabolische Idee, ich glaube, die nicht aus dem Roman kommt. Und der sagt dann, komm, lass uns auf die Schlachtfelder gehen und da Leichen einsammeln. Und überhaupt diese Idee von Mary Shelley finde ich natürlich wahnsinnig toll. Die ist natürlich auch irgendwie so dieser Zeit geschuldet, also frühes 19. Jahrhundert, nach dem Motto, wie baue ich mir denn einen künstlichen Menschen? Heute hätte man dann wahrscheinlich ganz andere Ideen. Wir hatten das ja neulich bei der Alien-Serie auch, ne, mit der Herstellung künstlicher Menschen. Damals sucht man sich Leichenteile zusammen und näht die irgendwie zusammen. Und wie werden die dann belebt? Durch Strom. Also, und dann sammeln die irgendwie mit großen Kollektoren irgendwie Strom ein auf dem Dach von so einem riesenhaften Turm. Das sind natürlich typische Del Toro Bauten und Szenarien, die er da erschaffen hat für, ich weiß nicht, irgendwie 120 Millionen Dollar ist das Budget des Films.
Ja.
Und das, ich finde es so, also man könnte sagen, putzig. Diese Idee, wie man überhaupt, dass man also aus Leichenteilen einfach jemanden zusammenbaut und irgendwelche Kanäle verbindet und dann schickt man da Strom durch das Gebilde und dann hat man einen künstlichen Menschen.
Genau, und es spielen natürlich auch noch die anderen, also es gibt noch den Bruder von Frankenstein, der verlobt ist mit einer Frau, mit dieser Elizabeth, die auch im Roman eine große Rolle spielt und die ja irgendwann eine emotionale Beziehung zur Kreatur aufbaut, der leider gar keinen Namen bekommt. Und es spielt schon auch alles ein bisschen auf der zwischenmenschlichen Ebene, die sich auch immer wieder orientiert am Original. Aber das ist wirklich ich habe schwer gefremdet mit der ersten Hälfte des Films, weil das ist natürlich Eye Candy Hoch 4 und das ist auch tatsächlich, wenn man das wie wir im Kino gesehen hat, also in der Preview, dann ist es auch schon echtes Leinwandfernsehen. Also das ist halt wirklich, du erlebst da was und das geht ja auch durch Mark und Bein und es ist auch die ganze Zeit Lärm und die Musik ist wuchtig und so weiter. Ist aber überhaupt nicht meine Art von Entertainment, das interessiert mich nicht besonders. Und es ist auch, es entfernt sich auch auf eine Art und Weise vom Original, die ich fast so ein bisschen illegitim finde, weil dieser Roman so viel deeper geht und weil es ja auch unglaublich viel mit der Kommentierung dessen, was der Mensch sich anmaßt, zu tun hat. Und diese Anmaßung wird hier halt irgendwie in so einem technoiden Gothic-Gewitter aufgespalten und hat dadurch gar keine Relevanz mehr irgendwann. Also es verliert total seine philosophische Tiefe, kriegt sie aber nachher zurück. Und ich finde auch, der Jacob Elordi, der spielt ihn auch schon gar nicht schlecht, so diese Verlorenheit und diese Suche nach so einem Sinn in seinem Leben und auch die Suche, es geht ja auch viel um Angst und Paranoia. Also wer hat eigentlich vor wem mehr Angst? So der schwarze Mann, nee, schwarze Mann ist ein rassistisches Narrativ. Also das Monster vor denen, die sie vom Monster erschrecken oder das Monster vor denen oder umgekehrt. Also wer hat eigentlich, was ist Angst und wo holt die her und wie kann man sie besiegen? Das sind alles so Fragen, die werden hier durchdekliniert. Aber selbst im zweiten Teil gefällt es sich schon immer noch sehr in seiner Visualität und in seiner Darstellung der Gegensätze zwischen Land und Stadt, also Frankenstein Stadt, das Land, wo er unterkommt und in irgendwie so einem kleinen Dorf überlebt mit so einem alten Mann, einem blinden Mann, von dem er lesen lernt. Ich glaube, das gibt's auch nicht im Original, kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also es ist viel interpretatorischer Freiraum drin, den sich Del Toro nimmt. Ich würde mich sehr wundern, wenn es einen Oscar gibt. Mhm. Aber ich bin auch nicht in der Jury drin.
Also was, der hat halt diese, die, was ich wirklich, was ich, wo ich fast eine Allergie gegen habe, sind diese digitalen Blockbuster-Bilder, die einem heute um die Ohren gehauen werden. Also es werden unfassbar künstlich aussehende Welten erschaffen, die trotzdem unfassbar teuer sind, wo man sich dann am Ende fast wundert. Es gibt zu dem Film eine, wie ich finde, recht interessante Dokumentation, so ein Making-of, auch bei Netflix, wurde mir praktisch direkt danach vorgeschlagen. Haben wir noch gar nicht gesagt, der Film läuft seit 7. November bei Netflix. Da ist ein klassisches Making-of, so 45 Minuten. Und da wundert man sich dann, was da alles gebaut ist. Zum Beispiel dieses Schiff, was da im Eis feststeckt, wo ich jetzt gedacht hätte, haben sie bestimmt animiert. Die haben ein riesiges Schiff gebaut, sowohl innen als auch außen. Aber mit dieser Bilderästhetik, die auch gleichzeitig unglaublich teuer ist, schaffen sie es irgendwie, dass alles am Ende künstlich aussieht. Und diese ganzen Gewerke, die in dieser Doku vorgestellt werden, Kostüm, Make-up, sogar Musik von Alexandre Desplat, wo ich immer so nicht genau weiß, ob ich das gut finden soll. Das ist ja so ein bisschen wie Strauss irgendwie in einen Filmscore entführt. Aber egal. Das ist super interessant, aber letztendlich finde ich die Bildsprache von Del Toro, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Problem damit. Und du hast recht, in der zweiten Hälfte, wenn das Monster sein Leben erzählt, gewinnt das sehr viel mehr Tiefe. Aber mit den Bildern musst du leben. Manche Leute finden diese Beauty-Shots vielleicht großartig. Mir sind sie auch zu wuchtig, zu artifiziell.
Ich glaube tatsächlich, das gibt total viele Leute, die finden es richtig geil. Und das ist auch dann, es ist keine Serie, es ist 2,5 Stunden, muss man sich auch drauf ein bisschen drauf einlassen. Und wenn das die Leute tun und vielleicht tatsächlich auch mal zwischendurch nicht die ganze Zeit irgendwie in die Küche gehen und Sachen machen, dann wäre das auch tatsächlich mal eine Gelegenheit, sich wirklich auf etwas zu fokussieren. Das ist halt, deswegen mag ich auch das Filmformat ganz gerne in dieser Länge. Nur weil wir es nicht gut finden, heißt es nicht, dass es schlecht ist, ne? Weil es ist Genre-Kino und es bedient sein Genre mit einer großen Virtuosität und das steckt halt auch unglaublich viel Man- und Women-Power dahinter. Und das macht es halt, das macht den Film auf jeden Fall wahnsinnig entertaining. Also auch wenn er mir wurde er zu lang und mir wurden dann aber auch im zweiten Teil wurden mir seine Kontemplation zu lang, weil ich dann, ich gehe da auch oftmals ein bisschen arg rational ran, sowas, ne? Also wenn ich finde halt einfach, eigentlich ist es ja eine Bullshit-Geschichte. Du kriegst natürlich nicht irgendwie, was sind das? 24 hoch 16 Neuronen, die im menschlichen Körper stehen, die kriegst du natürlich nicht künstlich verschaltet. Also indem du einfach irgendwelche Hautlappen zusammennähst und sowas. Und sowas kann ich immer nicht so ganz ausschalten.
Ja, aber du musst bedenken, wie alt der Stoff ist.
Ist mega alt der Stoff, aber wir sind ja mittlerweile auch einen Schritt weiter. Deswegen kann man sich fragen, ist diese Art von Stofferzählung überhaupt noch zeitgemäß? Oder ist das dann wirklich einfach nur noch ein komplettes Märchen? Und du könntest da am Ende auch irgendwie noch irgendwelche lustigen 7 Zwerge durch die Gegend laufen lassen.
Damals hat man sich eben vorgestellt, dass man so einen Menschen herstellen könnte. Ja. Und Mary Shelley, die das ja, diesen Stoff ja 1816 mit ihrem Ehemann Percy und Lord Byron, das waren alles junge Leute damals in den 20ern, die haben Urlaub gemacht am Genfer See und das war das sogenannte Jahr ohne Sommer 1816, wo es immer kalt war, weil irgendwie in Indonesien ein riesen Vulkan ausgebrochen war. Ist also bekannt, kann man nachlesen, ja, das Jahr ohne Sommer, mussten sie immer drin sitzen und es war kalt und haben sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt und die waren unter anderem inspiriert von einem gewissen Giovanni Aldini, der damals, also ein Zeitgenosse von den Schriftstellern, von diesen romantischen Schriftstellern, der hat Experimente gemacht, in denen er toten Körpern durch Strom Leben einhauchen wollte. So hat man halt damals irgendwie gedacht, dass es funktionieren könnte.
Fröschen wahrscheinlich, ne? So schnell reagieren und so.
Ich weiß nicht, tote Körper, ich schätze mal fast, dass es Menschen waren.
Ja, okay, alles klar. Also es kommt ja auch am Anfang zur Sprache, so wie diese ganze Faszination für den Strom korreliert mit dieser Faszination für die menschliche Allmacht, auch Menschen Leben erschaffen zu können und sowas. Es bleibt ein philosophisches Werk, über das man sich Gedanken machen kann, so über das man sich gerade auch im Bereich dieser Longevity-Fimmel der Tech Bros irgendwie Gedanken machen könnte, was steckt da eigentlich hinter und wie haltbar kannst du den Körper machen, vor allem den Geist da drin und geht das alles und so. Also man kann das auch philosophisch lesen, ich glaube die meisten Leute werden es eher phänomenologisch lesen und sich das Ding angucken, weil es halt knallt und zwar bis zum Ende, es knallt wirklich viel.
Und es ist natürlich auch mal toll, wenn man bedenkt, dass früher immer so ja eher hässliche Schauspieler wie Boris Karloff, also hässlich ist jetzt blöd gesagt, aber so eher kantige, merkwürdige Typen, den die Kreatur spielten, das halt mit Jacob Elordi, so einer der schönsten Männer der gegenwärtigen Filmszene, irgendwie die Kreatur spielt. Und er macht es auch wirklich sehr sensibel und sehr schön, finde ich.
Ja.
Also, weil es mal zwischendurch viel, weil es uns nicht gefällt, wir haben durchaus auch Positives zu sagen zu diesem Film. Man muss halt Bock haben, also Guillermo del Toro ist dreifacher Oscar-Sieger, also Pan's Labyrinth, Pinocchio, Hellboy, Shape of Water. Das sind ja, manchen Leuten gefällt das sehr, sehr gut, diese Beauty-Shots von ihm. Mir sind sie immer ein bisschen zu künstlich, aber der Mann hat halt auch ein Thema, diese Liebe für den Außenseiter, für die Außenseiter, für die andere als Monster bezeichnen. Und ja, deswegen ist es auch ein Lieblingsstoff von ihm, den er schon lange machen wollte, und Netflix hat es ihm ermöglicht.
Na endlich. 120 Millionen Dollar. Krass.
Ja, genau. Wenn du die Doku siehst bei Netflix, weißt du, wo das alles reingeflossen ist. Kommen wir zu einem anderen Film, der sehr viel preiswerter war, aber auch mit sehr viel Arbeit zu tun hatte. Wir reden über Riefenstahl. Er lief letztes Jahr im Kino, wurde ganz aktuell in dieser Woche für den Europäischen Filmpreis nominiert. Im Kino hatte er knapp 2 Stunden und in der ARD-Mediathek, wo er jetzt ab Montag, 24. November zu sehen ist, oder auch linear am selben Tag um 22.50 Uhr, wurde er auf 90 Minuten zusammengekürzt. Der Film ist produziert von Sandra Maischberger, mit der ich gestern auch über den Film gesprochen habe, werde ich bei Facebook verlinken. Der Regisseur ist allerdings Andres Feil, einer der bekanntesten deutschen Dokumentarfilmer, Blackbox, BRD und andere Sachen. Und ja, worum geht's? Riefenstahl ist sozusagen ein Film über das Leben der Regisseurin, Fotografin, Multikünstlerin Leni Riefenstahl, die 2003 im Alter von 101 Jahren gestorben ist und die man mit berühmten Filmen, die aber politisch sehr zweifelhaft sind, wie Triumph des Willens von 1935 und Olympia, diese Olympia-Dokumentation 1936 bis 1938 verbindet, ist eine Frau, die eine große Nähe zum Nationalsozialismus hatte, auch zu den Nazi-Größen, und die dann nach dem Krieg aber relativ unbehelligt blieb und von vielen weiterhin als Künstlerin verehrt wurde und immer gesagt hat, nein, sie ist eine unpolitische Künstlerin, sie hatte auch mit den ganzen Nazi-Sachen nichts zu tun. Und ja, Andres Feil hat nach dem Tod von Riefenstahl wurden insgesamt 700 Kisten mit ihrem Nachlass der Stiftung Preußischer Kulturbesitz übereignet, und die hat der Mann mit seinem Team durchgearbeitet und der Maischberger, und daraus ist so eine Spurensuche entstanden. Also sie haben aus diesen ganzen Sachen, die sie in diesem Nachlass gefunden haben, darunter viele Tondokumente, Filme, Fotos, diesen sehr beeindruckenden Film gemacht, den ich ja einfach als eine spannende Spurensuche bezeichnen würde. Aber jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet. Wie fandst du das?
Du hast gar nicht so lange geredet. Es ist ein Montagefilm. Es ist halt wirklich, wenn man sich das anschaut, gibt es nicht sowas wie eine Linie, die das irgendwie verbindet. Also es ist nicht so, dass es halt eine chronologische Geschichte erzählt wird. Also da, wie sowas ja oft gemacht wird als Biopic oder als Filmporträt. Da, sie kommt zur Welt, dann passiert das und das, dann passiert das und das, und dann gerät sie irgendwie in Kritik, und diese Kritik wird aufgearbeitet oder auch nicht. Das macht dieser Film gar nicht. Hat weder eine Chronologie, noch hat er eine stringente Theorie oder These, wie diese Person beschrieben werden soll, sondern es ist eher so eine Aneinanderreihung von ganz vielen Snippets darüber, wie sie selbst mit ihrer Kritik umgeht. Und das wird dann unterfüttert mit immer wieder Filmsequenzen dessen, was sie gedreht hat, mit Filmaufnahmen, die also mit den Dreharbeiten, die auch immer sehr gut dokumentiert wurden. Man sieht einfach unglaublich viel Footage aus diesem Leben. Diese Frau ist Zeitleben, ist wirklich, also zumindest als sie angefangen hat, in den 20er Jahren Filme zu machen, war irgendwie, lief immer eine Kamera bei ihr dabei. Und zwar nicht nur die, die ihre eigenen Werke irgendwie ins Bild gesetzt haben, sondern auch auf sie. Also sie war immer im Bild. Und das in der Zeit, als wir halt nicht irgendwie unser Telefon hochgehalten haben, sondern als das alles irgendwie auf Zelluloid oder auf...
Ja, das ist interessant. Ich kann es gleich weiterreden. Ich hatte, wie gesagt, ja gestern dieses Gespräch mit der Maischberger und sie meinte, heute wäre die Riefenstahl so ein Instagram-Girl oder so eine Influencerin, weil sie sich schon damals die ganze Zeit selbst gefilmt hat.
Es ist irre, also es ist wirklich irre. Sie hat sich selbst gefilmt, sie hat sich filmen lassen, sie hat sich einfach auch permanent in Szene gesetzt. Und deswegen sieht man, anderthalb Stunden, der kommt mir ein bisschen länger vor. Also ich hatte das Gefühl, als ich es im Fernsehen, also in der Mediathek gesehen habe, es war länger. Es
liegt in der Mediathek müsste auch, da habe ich extra nochmal nachgefragt, weil ich dachte, ey, warum zeigen sie nicht, wenn sie meinetwegen jetzt festgelegt sind auf diese 90 Minuten in der linearen Ausstrahlung, sie könnten doch irgendwie in der Mediathek irgendwie dann die längere Version zeigen. Aber konnten sie irgendwie nicht. Das hat auch mit Rechten zu tun. Aber ich habe sie auch nochmal gefragt, weil ich selbst habe die längere Version geguckt. Ich habe die Kinoversion geguckt. Und die Maischberger sagte aber, nee, es ist überall ein bisschen geschnitten. Also es ist jetzt, sind keine Themen komplett rausgefallen durch die 25
Minuten, alles klar.
Wegfallen.
Aber es ist also, ob es jetzt 2 Stunden im Kino waren oder anderthalb Stunden in der Mediathek, die kennen den Kinofilm nicht, aber beide vereint, dass es so lange auf eine krank und fast schon wahnhaft eitle Narzisstin beim lebenslangen Selbstbetrug schaut. Das ist tatsächlich, es wird sich niemals so ganz klären lassen, ob das wirklich alles keine Lügen sind. Also sie sagt ja, sie hat nichts gewusst von allen Verbrechen. Sie hat das nicht mitbekommen. Sie wusste nichts von KZ, sie wusste nichts von, also eigentlich wusste sie noch nicht mal was von einer kollektiven Verfolgung jüdischen Lebens oder sowas. Sie sagt immer, sie hat ihre Kunst gemacht und das war's. Und dass sie so nah an den Mächtigen dran war, lag daran, dass sie Themen bearbeitet hat, die mit diesen Mächtigen zu tun hatte und nicht, dass sie denen irgendwie ein Denkmal setzen wollte oder dass sie mit denen irgendwie mit denen verbandelt gewesen wäre oder sowas. Und das ist tatsächlich so, spätestens seit sie tot ist, lässt sich das abschließend nicht mehr klären. Also ob das eine Lüge war oder ein Selbstbetrug. Aber diese Sicht, die der Film uns darauf bietet, öffnet so viele Debattenräume und öffnet vor allen Dingen auch so viele Erkenntnisfenster, weil man sie immer wieder dabei sieht, wie sie komplett ausrastet in Interviewsituationen von Gesprächen. Also da sind zwei sehr lange Porträts dabei, wo sie sich ewig mit ein und denselben Personen auseinandersetzt und sie rastet immer wieder aus, wenn so die Frage darauf kommt, welche Mitschuld sie trägt und welche inwieweit sie verstrickt war in das System. Und das sind tatsächlich die unglaublich interessanten Aspekte und auch erhellenden Aspekte daran, weil du siehst, wie sehr sie in ihrem eigenen Film gefangen ist, sich selbst als unschuldig darzustellen. Also sie wurde später verurteilt, also sie wurde freigesprochen, aber als Mitläuferin klassifiziert.
Ja.
Und dadurch gab es bestimmte Dinge, die konnte sie in der Gesellschaft nicht mehr machen. Also sie hätte damals zum Beispiel keine Lehrerin mehr werden können oder sowas, glaube ich. Ne? Also wenn du als Mitläuferin disqualifiziert warst. Aber sie wurde dennoch freigesprochen von einer aktiven Beteiligung am NS-Regime. Und ich finde, gerade in dieser Montage, also in ihrer Art und Weise, wie sie auf die Kritik reagiert und das, was Feil und Maischberger daraus machen, nämlich, dass sie immer wieder zum Beispiel so Soundsnippets einfügen von Menschen, die sich bei ihr telefonisch gemeldet haben oder die auch bei den Sendern, wenn es irgendwelche Talkshows gab oder sowas, sich dazu geäußert haben. Da kriegst du auch einen tiefen Einblick ins Tätervolk und wie sie diese Mitläuferin oder Täterin dafür feiern, dass sie sagt, ich habe nichts gewusst und wir konnten das alle nicht wissen und sowas. Ne? Sie war ein großer, so ein Idol der revisionistischen Szene in Deutschland, die damals noch Millionen von Mitgliedern hatte.
Ja, sie hat sehr viel Fanpost bekommen, habe ich auch erfahren aus dem Interview. Und ich finde tatsächlich, diese Anrufbeantworter oder diese Telefonatmitschnitte unglaublich interessant. Und ich habe mich gefragt, warum schneidet denn jemand seine ganzen Telefonate mit und alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden auch archiviert?
Ja, es waren Kassetten damals noch, ne?
Also genau, von daher war es leichter zu archivieren. Die lagen in dem Nachlass und die Maischberger hat dazu gesagt, weil es wird in dem Film nicht erklärt, dass sie wohl, also die Riefenstahl wohl damit mal angefangen hat, weil sie auch über Telefon Verkaufsgespräche geführt hat. Da ging es um Filmrechte und so weiter. Und oder keine Ahnung, es gibt ein Telefonat, was auch im Film ist, mit Albert Speer. Der hatte, also Nazi-Größe Albert Speer, der hatte, war ja auch in Haft, ne, glaube ich, lange. Dann hat er seine, dann hat er seine Biografie geschrieben. Und die Riefenstahl wollte halt wissen, ja, was kann man denn da so verlangen in verschiedenen Ländern, wenn man im TV auftritt und dann seine Geschichte erzählt. Und da hat der Speer sozusagen so ein Beratungsgespräch mit ihr geführt, so, ja, da kann man so und so viel verlangen und so. Das ist alles im Film. Und wegen solcher Sachen hat sie solche ja, Telefonate mitgeschnitten, aber eben auch wahrscheinlich aus so einem Narzissmus und so einer Eitelkeit heraus, wenn dann ganz viele Leute drauf gesprochen haben, Frau Riefenstahl, ich habe Sie gestern im Fernsehen gesehen, in der Talkshow, Sie sind mein Idol und so weiter, ne? Keine Ahnung, da sind halt auch viele Nachrichten drauf und die sind wahnsinnig erhellend und du hast vorhin gesagt, Selbstbetrug, also Maischberger sagte, klar, ein Teil des Ganzen ist Selbstbetrug, aber es gibt auch immer wieder Dinge, wo sie also beinhart gelogen hat. Also wo man ganz klar hat, es hat keine Ahnung, wo sie sagt, ich hatte mit dem und dem nichts zu tun, den kenne ich gar nicht und man kann halt nachweisen, nein, sie telefoniert regelmäßig.
Aber selbst da habe ich das Gefühl, dass sie sich in ihren narzisstischen Wahn so reingesteigert hat, dass ich meine, sie hat zum Beispiel für einen Film, hat sie Sinti und Roma aus, ja, aus dem KZ bekommen, so. Die hat sie da angefordert, also aus dem, sie nennen das hier Internierungslager. Südländisch
aussehende Menschen für den Film.
Genau, die, ja, hat sie angefordert, also, und sie hat sehr viel, allein, sie war ein totaler Kontrollfreak, was ihre Filme betrifft und sowas. Von daher war, also, natürlich wusste sie davon, dass es KZs gibt. Aber trotz allem habe ich das Gefühl, dass sie sich, in ihrem narzisstischen Wahn, dass es ihr gelungen ist, sich freizusprechen. Und das merkt man in der Art und Weise, wie wir sie halt hier erleben, in diesen Ausrastern, die sie, die immer wieder kommen, ja, die wirken so authentisch. Und ich habe das, es wirkt so, also fast schon erschreckend glaubhaft, wie sehr sie sich selber für unschuldig hält. Und das ist halt, natürlich hat sie, war sie verstrickt. Und ich meine, jemand, der so nah, der, sie war halt einfach, sie hatte die Telefonnummer von Göring, von Goebbels, von Adolf Hitler. Sie war ständig mit denen beieinander. Sie war dann wirklich, sie war ja auch eine von diesen gottbefohlenen KünstlerInnen, die halt damals irgendwie in so einer Liste waren, wo dann auch andere Leute noch waren. Sowas wie Heinrich George oder sowas, die später auch noch ein gutes Leben geführt haben im deutschen Kulturbetrieb und sowas. Da war sie ja bei weitem nicht allein. Und deswegen finde ich auch, dass dieser Film viel mehr ein Blick auf das, auf die Menschen in diesem Land in der Zeit bis zu den Auschwitzprozessen, also bis in die so in die 60er Jahre hinein, wo darüber entweder nicht gar nicht geredet wurde, wer wie wo inwieweit weit verstrickt war, oder sich die Leute selber gesagt haben, nee, das war halt nur diese Clique und deswegen war sie sonst da in dieser in dieser Blase und das waren hunderte nicht hunderte, es waren viele viele Millionen Menschen, die aufs Tiefste verstrickt waren mit dem Regime und sich aufs Tiefste schuldig gemacht haben, für die sie halt das Beispiel dafür war, einer, die sich bis auf die Talkshow-Sessel dafür gerade gemacht hat, so, nee, wir waren das nicht, wir wussten das nicht. Und selbst wenn man so nah am Bösen war, musste man nicht nach Schwefel riechen. Und das war, deswegen erzählt das sehr, sehr viel über die BRD in den 50er, 60er Jahren und gar nicht so wahnsinnig viel über die Künstlerin, die man da natürlich auch bei erlebt.
Ja.
Die auch hinreißend ist. Also ja, es ist, wenn man sich diese Bilder anschaut, die sie damals gemacht hat, so diese Olympia-Film, aber auch dieser Film über diesen Nürnberger Parteitag, also diese Massenaufmärsche und sowas, das war filmtechnisch wirklich edgy, aber es ist halt tatsächlich, es erinnert mich auch so ein bisschen an Lieder von Michael Jackson, ohne dass ich das jetzt, dass ich sie inhaltlich vergleichen will, sowas, ne? Das war ein machtgeiler Kinderficker. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich ein Lied von Michael Jackson höre, schalte ich aus. Ich will das nicht mehr hören. Ich kann das Werk vom Künstler oder von der Künstlerin nicht trennen. Also das ist auch hier. Wenn ich Bilder von ihr sehe, dann kriege ich Kotzreiz. Und das, weil ich einfach nicht dazu bereit bin, das Werk von der Genese dieses Werkes zu trennen. Und das ist, versucht dieser Film, glaube ich, auch so ein bisschen aufzuarbeiten, dass er diese Ästhetik, die sie zustande gebracht hat, diese revolutionären Bildtechniken, die sie entwickelt hat. Sie hat auch viel, sie hat damals schon viel mit Kameran, mit Kranen gearbeitet, die halt, wo die Kamera so in großen Schwüngen über große Massenaufläufe fliegt und wo sich halt das Gefilmte wie so Ameisenhügel auseinander bewegt und wieder zusammen und sowas. Das war wirklich wirklich wegweisend. Aber es ist halt auch wirklich das Böse in Film gesetzt. Und zwar von dem vom Böse und nicht nur das Böse als, Objekt, sondern auch als Subjekt. Und das macht diesen Film so, so unglaublich sehenswert und aber auch so, der dringt wirklich wie so ein Wurm in dich ein, weil er dir zeigt, wie die Leute damals getickt haben. Ja.
Du hast vorhin diesen Film, ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt, es war schon gegen Kriegsende mit den Sinti und Roma,
ja.
Die dann, und das waren ja sehr viele Kinder, ne? Mhm. Die brauchte sehr viele Kinder für diesen Film, die aus dem KZ geholt wurden und sie lässt sich ja dann auch wieder, da sind wir wieder beim Instagram-Girl von damals, mit diesen Kindern filmen und inszeniert sich wie so eine Übermutter, die dann so, ne, im Kreise dieser Kinder sitzt und lächelt und so. Und wenn man bedenkt, dass diese Kinder danach wieder ins KZ zurückgeschickt wurden und fast alle umgekommen sind, dann ist es schon, wirft es schon merkwürdige Fragen auf, wie man als Mensch dann da sitzen kann und sich so inszenieren kann. Sie ist ja auch dann später als ältere Frau, ich möchte das jetzt nicht vergleichen miteinander, hat sie ja diese Filme gemacht bei so afrikanischen Stämmen, wo sie auch irgendwie so unter, in Afrika unter so einem, ich glaube, das ist in
die
der
Nuba.
TV, bitte, genau, die Nuba, genau. Das ist, das hat, glaube ich, die Maischberger gesagt, ist in der TV-Version wohl mit am stärksten zusammengekürzt. In der Kinoversion, die ich gesehen habe, ist das sehr viel länger. Ich glaube, das waren 60er, 70er Jahre. Da fragt man sich dann auch, ja, sag mir erstmal toll, da lebt diese berühmte weiße Regisseurin unter Schwarzen in so einem Dorf und filmt deren Leben. Könnte man ja erstmal sagen, ja toll, die zeigt deren Kultur und akzeptiert die und will sich da reinfühlen und reindenken. Aber mit diesem ganzen Hintergrund, was sie für ein Menschenbild hatte, da geht es natürlich auch um schöne Körper letztendlich, ne? Ist das doch alles sehr, hinterlässt das ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Ja, und es ist auch so, also ihre ganzen Arbeiten über diese Nuba sind auch alles der typisch mitteleuropäisch-paternalistische Blick aus so einer, ja. aus dem Kolonialismus geprägt.
Der edle Schwarze.
Der edle Schwarze, aber vor allem der Weiße, der den halt ab und zu mal so ein Zuckerle zuwirft. Ja. Man sieht da auch so eine Szene, wo sie Kindern halt irgendwie sowas wie Süßigkeiten gibt oder sowas.
Ja.
Und anfangs gibt sie immer noch allen einzeln was und dann merkt sie, aber eigentlich geht ihr die Situation auf den Sack, dass die halt irgendwie so, und dann schmeißt sie halt also weg und auch ihre Geste ist dann wirklich so wie die Glasperlen auf der Südseeinsel von irgendwelchen Kolonisatoren.
Ja.
Also man merkt, dass selbst da noch ihre faschistoide Denkweise, die sie damals so verinnerlicht hat, immer noch wirkmächtig war in ihrem filmischen Werk, auch wenn diese Filme sehr gefeiert wurden später,
ja.
Weil sie halt einfach als Filmemacherin revolutionär und sehr, sehr wegweisend war.
Ja, und sie war eine Frau, das muss man bedenken. Also sie hat in den 30er Jahren Filme gemacht, war eine große Regisseurin, zu einer Zeit, wo es eigentlich sonst niemanden gab, ne?
Ja, aber das finde ich, das macht der Andres Pfeil herausragend, dass er keine dieser Denkmöglichkeiten, die man da entfalten könnte, irgendwie wirkmächtig werden lässt, sondern er lässt alles, er packt alles zusammen, montiert das alles unglaublich virtuos und lässt uns ganz alleine die Deutungshoheit darüber, was wir daraus machen. Mhm. Und das ist genau das, was ein Dokumentarist machen sollte. Also was er auch, was ihn zu einem der Besten in Deutschland, wenn nicht überhaupt weltweit macht. So, das, ja. Er öffnet uns Räume, in die wir reindenken können und wo wir rausdenken, bleibt ganz allein uns überlassen. Und das ist herausragend.
Sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt, für einen Europäischen Filmpreis nominiert. Eine ganz spannende Reise, auf die man sich einfach mal einlassen sollte, man lernt sehr viel und man wird gepackt davon. Eine weitere durchaus umstrittene Figur, und damit kommen wir zu unseren Kurzthemen, ist der, ja, hat jetzt seine Karriere beendet, ehemalige Fußballspieler Jerome Boateng. Und wir kennen ja mittlerweile diese ARD-Doku-Serie Being, ich glaube, es ging mit Being Jan Ulrich los, ne? Wir hatten über Franziska von Almsick neulich gesprochen, ich habe gesehen, es kommt jetzt mit Katharina Witt auch schon wieder bald die nächste in die ARD-Mediathek. Finde ich durchaus interessant, dass man sich einer so umstrittenen und gerade jetzt aktuell sehr umstrittenen Figur, weil der letzte Prozess ist noch nicht so lange her, Jerome Boateng widmet. Es ist eine Doku-Serie, drei Teile mit 41 bis 49 Minuten. Könnt ihr sehen, ab heute zeichnen wir auf, am Freitag, dem 21. November, ab heute steht das Ding auch in der ARD-Mediathek. Lieber Jan, worin geht es in Being Jerome Boateng?
Es geht verrückterweise um Jerome Boateng und seinen 37 Jahre dauernden steinigen, aber am Ende relativ steilen Weg aufwärts vom vom Wedding. Also er ist groß geworden, ist er in einem gutbürgerlichen Stadtteil in Berlin, aber ist dann irgendwann nach seiner
Charlottenburg-Wilmersdorf,
genau, hat
er mit seiner Mutter gelebt, ja.
Und dann ist er nach der Trennung ist er in den Wedding gezogen, ist so der einer der Inbegriffe eines Brennpunktlebens in Deutschland.
Nee, das stimmt nicht ganz. Im Wedding wohnte sein Vater.
Okay,
mit der anderen Familie von seinen Halbbrüdern.
Ja, aber da war also da. Da hat das heißt gekickt. Doch immer, da hat er gekickt, sowas, ne?
Ja,
also
da waren diese Käfigdinger da.
Genau, und dann halt auf dem Fußball-Olymp, also mehrfacher deutscher Meister, Weltmeister, galt zu seiner Zeit als einer der besten Verteidiger der Welt, und dann ging es aber auch wieder abwärts, und das ist halt eine, einerseits, weil er seine Karriere beendet hat, andererseits als weil immer wieder Gewaltvorwürfe gegen ihn im Raum standen. Das heißt, er hat wegen Gewalt gegen mindestens zwei seiner Partnerinnen, also Gewaltdelikte, hat er, glaube ich, insgesamt 4 Prozesse gehabt, ist auch in einem verurteilt worden dazu, wenngleich in einigen Punkten freigesprochen, aber er hat nachweislich einer seiner Ex-Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Deswegen hat so, Erik hatte so ein bisschen Angst davor, wie ich hier in dieser Folge mit ihm umgehe, damit wir uns nicht justiziabel und angreifbar machen, indem ich ihn mit Begriffen belege, die nicht rechtskräftig sind sozusagen. Das heißt, ihn als Gewalttäter zu bezeichnen, ist, glaube ich, legitim, weil er einfach nachweislich seine Frau verdroschen hat. Und diese Serie, hast du schon gesagt, ist so im Schnitt so 3x45 Minuten lang, von Annette Baumeister, Anna Grün und Ulrike Schwertner. Drei Frauen, schon mal ein guter Ansatz. Umso mehr wundere ich mich, wie wenig Platz sie der häuslichen Gewalt, die sein Leben zumindest zum Schluss so gekennzeichnet haben, zubelegen. Das sind nämlich eigentlich nur 10 Minuten in der zweiten Folge. Vorher kommt es, im Vorspann kommt es zur Sprache. Es gibt immer mal wieder so einen leichten Subtext, so wie wir es erfahren. Aber tatsächlich die Zuspitzung auf diesen Gewaltfaktor in seinem Leben, das macht nur einen Teil der dritten Folge aus.
Naja, also würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich würde mal sagen, die ersten beiden Teile sind eine klassische Sportler-Bio. Ne? Also erste Teil, seine Jugend, die Geschichte mit seinem sehr talentierten Halbbruder, Kevin Prince Boateng, diese Familiengeschichte, seinen Aufstieg aus Berliner Junge, dann die zweite Folge, da geht's um den EM-Titel mit der U21, Wechsel Hertha BSC, HSV, Man City, dann zu den Bayern und so weiter, und dann natürlich der Weltmeistertitel. Und ich finde schon, in der dritten Folge geht es dann vorwiegend um diesen Fall, um diesen Abstieg, um diese um diese Gewalt.
Also ich habe drauf geachtet. Ich habe Marks gesetzt bei der, was die Minutenfolge betrifft. Und es ist tatsächlich in der Minute 17 geht es wirklich erst um die justiziablen Dinge seiner Gewalt.
In der dritten Folge.
In der dritten Folge. Okay. Und dann geht es 10 Minuten Hardcore darum, und danach ist so ein bisschen ausdiskutieren, was hat das alles mit dem Rest seiner Karriere zu tun. Und es wird auch diskutiert tatsächlich. Und das ist ja eine Frage, die darf man immer stellen. Darf man eine Karriere, die so viel beinhaltet wie seine, die ja auch, er war ja auch eine Integrationsfigur, er hat viel mit Rassismus zu tun, er hat sich aber auch gegen Rassismus aufgestellt, und es gab dann ja auch immer diese Geschichte mit Gauland, der gesagt hat, niemand will, die Leute finden es toll, dass er Fußball spielt, aber neben ihm wohnen möchte niemand und so weiter.
Keiner möchte den Nachbarn Boateng.
Sowas. Das sind alles Dinge, die machen seine Karriere auch aus, aber für mich ist es immer die Frage, so wie viele Chancen verdient jemand so. Für mich, jemand, der Frauen schlägt, schlägt Frauen. Für mich verwirkt er seine Chancen, zumindest als Vorbild zu gelten, und verwirkt auch seine Chancen, seine Karriere, die es vorher gab, so Stichwort Leni Riefenstahl, wertfrei zu betrachten. Das ist alles, wird alles in den Schatten gestellt von einem gewalttätigen Mann, der Frauen schlägt. Der seine Frauen schlägt, häusliche Gewalt. Für mich das mega No-Go, und es ist auch immer so, ich habe mich immer gefragt, haben Sie ihn eigentlich mal gefragt, ob er in Therapie gegangen ist dafür? Das Wort Therapie oder Behandlung kommt hier überhaupt nicht zur Sprache. So, ich befürchte, der Typ hat überhaupt gar keine Versuche gemacht, sich selber mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Zumindest findet es hier keine Erwähnung. Und deswegen finde ich diese Serie zu kurz gegriffen. Also ich finde tatsächlich, sie setzt den falschen Fokus, nämlich auf den Nationalspieler und den Fußballer. Ich hätte den Fokus auf den Gewalttäter gesetzt.
Es ist, glaube ich, sowieso ein kompliziertes Projekt, diese Serie überhaupt zu machen, weil Boateng ja auch jemand ist. Ich finde ihn ja immer etwas maskenhaft in der Art, wie er redet.
Er redet sehr langsam, das macht es ein bisschen behäbig.
wie er sich äußert vor der Kamera, also auch schon früher irgendwie so. Also er ist jetzt kein Geschenk, sage ich mal, für die Kamera.
Aber er äußert sich, ganz kurz nochmal, ich glaube, er äußert sich tatsächlich in diesem Umfang das erste Mal und wollte auch anfangs nicht, aber es ist halt wirklich, er kommt selber sehr, sehr eingehend zu Wort.
Ja, es ist, es geht ja auch nicht nur um diese Beziehung zu seiner Ex-Partnerin, der Mutter von seinen Zwillingstöchtern, sondern ganz, ganz bekannt war natürlich auch diese Beziehung zu diesem, zu dieser ehemaligen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Kasia Lehnhardt, die sich dann das Leben genommen hat nach einer öffentlichen Schlacht. Da gibt es ja auch diesen ganz berühmten Spiegel-Podcast, die Akte Kasia Lehnhardt zu. Das sind alles sehr, sehr schwierige Themen, die man natürlich alle in dieser Doku irgendwie bringen muss. Und es ist ja völlig klar, dass da stehen überall, da sind überall Tretminen. Und dass man natürlich, glaube, dass der Boateng überhaupt da mitgemacht hat, finde ich interessant. Also ich hätte die Doku, glaube ich, hätte da keine Interviews für gegeben.
Ja, finde ich auch vergleichsweise ritterlich, dass das macht. Also dass er sich den zur Verfügung stellt, weil er natürlich auch weiß, was für Fragen kommen, sowas. Das finde ich respektabel, was er da macht. Deswegen muss ich noch lange keinen Respekt vor ihm haben, den habe ich verloren. Aber ich finde auch tatsächlich, dass die Schlüsselszene des gesamten Films oder dieser gesamten Serie sind nicht seine ganzen fußballerischen Verdienste, sind noch nicht mal seine Gewaltexzesse, von denen zumindest einer halt auch verurteilt wurde, sondern dieser Post, den er zusammen mit Till Lindemann zum Ostern 2024 gemacht wird, wo er frohe Ostern sagt und dann unten im Text sagt, sich als Opfer der MeToo-Bewegung darstellt, also die beiden stellen sich als Opfer der MeToo-Bewegung dar, die aus ihrer Sicht nur ein Geschäftsmodell ist. Mhm. Das sagt alles über das Mindset von Jerome Boateng. Mehr muss ich fast nicht wissen. Alles andere ist jetzt nur noch Goodie über seine Karriere, aber jemand, der nach dieser ganzen Geschichte sich mit jemandem wie Till Lindemann, der auch eine sehr, sehr, sehr heikle Geschichte mit Gewalt gegen Frauen am Laufen hat, das so hinstellt und so ein Post in den sozialen Medien darstellt oder verbreitet, der ist schuldig. Aus meiner Person ist er schuldig und zwar nicht schuldeinsichtig. Und deswegen das verbietet eine Dokumentation über die Leistung für den deutschen Fußball über Jerome Boateng.
Ja, ich denke mal, dass die Interviewerinnen keine Chance hatten, da irgendwie an irgendwelche Aussagen ranzukommen.
Nee, aber sie können damit einsteigen. Sie können damit einsteigen. Ja. Damit einsteigen und irgendwann sagen, ach ja, der Typ hat übrigens auch noch ganz gut Fußball gespielt. Das ist gerade von drei Frauen hätte ich mir das erhofft. Und so finde ich das ist alles gut gemacht. Ich erfahre sehr viel, sie finden viele Sachen, sie haben nicht besonders viele aussagekräftige Talking Heads gefunden, weil die meisten keinen Bock haben, sich über ihn zu äußern, schon gar nicht vom FC Bayern und so.
Sie haben sehr viele, das ist mir aufgefallen, sehr viele Talking Heads, die aus dem Influencerinnen-Bereich kommen, also wie Kathi Hummels oder Gisem Celik, die kannte ich gar nicht. Jacqueline Bell, eine Journalistin, Moderatorin von Bayern 3. Also interessante Wortbeiträge, finde ich das. Ich will das gar nicht diskreditieren, weil sind das genau die Leute, die sich auch mit dieser Social-Media-Schlacht und dieser ganzen Phänomen des Dissens und diese Auseinandersetzung, die dann zu so viel Leid und zu dem Selbstmord geführt haben, von dieser Kasia Lehnhardt, vielleicht sind das die richtigen Leute, die sich damit eben auch eingehend befasst haben und das System Social Media und Öffentlichkeit, wie sie heute stattfindet, eben auch verstehen.
Ja, aber man kriegt trotzdem immer zwischendurch den Eindruck, dass es zu einer Exkulpation führt. Ich habe das Gefühl, das soll ihn in Schutz nehmen. Auch gerade, was Kathy Hummels sagt, bei der kommt irgendwie im Subtext immer durch, ach, so sind Jungs halt, habe ich das Gefühl. Und guck wie ist er denn da reingekommen? Also als junger Mann plötzlich fangen ihn alle Mädchen an zu himmeln, so sagt sie es wörtlich, sowas, dann das macht halt auch was mit Jungs, sowas. Das macht aber nichts mit Jungs, dass sie irgendwann mit einer Faust einer Frau ins Gesicht schlagen, sowas.
Sie hat aber auch am Ende das Schlusswort, wo sie sagt, er muss ein Leben lang mit dieser Schuld leben, das ist eine Sache, die begleitet ihn ein Leben lang.
Ja, oh Gott, armer Kerl, also das ist doch wieder, sie nimmt ihn noch in Schutz damit. Sie tut doch so, als wenn der auch ein Leid zu tragen hätte. So, nee, abfuck, der hat kein Leid zu tragen, der hat Leid verursacht.
Also ich finde, das kann man ihr nicht unterstellen, so wie sie.
Nein, ich unterstelle ihr nicht, dass sie ihnen Schutz nimmt. Ich unterstelle nur ihre Art und Weise, wie sie erzählt, dass es uns die Möglichkeit gibt, ihn in ein anderes Licht zu setzen, in das ich ihn nicht setzen möchte. Deswegen finde ich das so. Er kommt ganz gut weg in dieser Dokumentation. Nee,
finde ich nicht. Ich finde, keiner der Talking Heads nimmt ihn klassisch im Schutz. Vielleicht natürlich, indem man irgendwelche Geschichten aus der Kindheit erzählt, indem Trainer sagt, ja, das so und so war er oder sowas.
Okay, aber umso mehr, guckt euch an. Ja. So, ne, macht euch euer Bild und schaut, was ihr daraus macht. Sowas. Ich habe das, aber ich bin vielleicht auch einfach, weil ich ihn von vornherein in diesem Licht gesehen habe, weil ich halt auch als allererstes tatsächlich diesen Post mit Till Lindemann im Hinterkopf hatte und das gab ja jetzt auch gerade diese Debatten darum, dass ihn der FC Bayern wollte ihn als Hospitant für eine anschließende Trainerlaufbahn einstellen und das ist dann halt an der eigenen Fanbase gescheitert. Ja. Die gesagt haben,
es gab viele Fanproteste gegen eine Reintegration von Jerome Boateng in den FC Bayern. Da muss man ja mal die FC Bayern-Fans, die einem ansonsten vielleicht nicht so nahe stehen.
Ach doch, die Schickeria die sind immer auf der guten Seite.
Muss man mal in Schutz nehmen.
Ja.
Gut, sollte ja ein Kurzthema werden. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss und kommen zu unserem zweiten Kurzthema, auf das hat mich Jan gebracht. Das ist eine HBO-Serie namens The Chair Company, die hier bei Sky und Wow läuft, auch ab heute, Freitag, dem 21. November. Besteht aus 8 Folgen, um die 30 Minuten und es gibt 2 Folgen pro Woche. Worum geht es in The Chair Company, lieber Jan?
Ich wieder, okay, ich stell viel vor heute. Saturday Night Live Star und Showrunner Tim Robinson, du kanntest ihn vorher auch nicht so richtig, ne?
Ich verfolge die ganze Comedy-Szene in den USA nicht so intensiv. Ich glaube, jeder, der irgendwie einen Witz erzählen kann, war in Amerika mal in Saturday Night Live. Also es gibt fast niemanden, der irgendwas mit Comedy macht, der da nicht mal irgendwie ein Forum hatte.
Ja.
Aber ich habe ihn mal gegoogelt und habe ein bisschen über ihn gelesen. Also er hat schon ein paar Serien gemacht und auch Filme. Und er gilt schon als ein Mann, also er ist so 44 ist er, glaube ich, mit einem sehr, sehr speziellen Humor. Und dieser sehr, sehr spezielle Humor, dem bin ich hier auch zum ersten Mal mit dieser Serie begegnet, von der ich jetzt die ersten beiden Folgen gesehen
habe. Ja, er ist so ein Joe Sixpack-Typ, also sehr, sehr normal, Familie, arbeitet in so einer Immobilienfirma, die Shopping Malls plant und als er einer von diesen Shopping Malls vorstellt, geht er nach seiner Rede, setzt er sich auf den Stuhl und der Stuhl bricht zusammen und daraufhin gerät er in so ein Rabbit Hole, weil er versucht, diesen Stuhlhersteller dafür verantwortlich zu machen, vor allem, weil er seitdem halt so ein bisschen das Gespött seines Unternehmens ist. Und wittert dahinter halt viel mehr als irgendwie ein Stuhl, der nicht funktioniert und kriegt auch immer wieder so kleine Hints, die ihn darauf hindeuten und er stürzt halt tief ins Rabbit Hole und daraus macht Tim Robinson, er spielt sich selbst, also ist dieser, ich weiß nicht, wie er hieß, Troy irgendwas.
Also er spielt diese Figur.
Er spielt diese Figur, genau. Also genau, er spielt diese Figur, er spielt die nicht unter dem Klarnamen, was ja auch in der Comedy in den USA mittlerweile sehr verbreitet ist, aber er macht das alles selbst. Und es ist so eine Workplace-Cringe-Comedy, die manchmal sehr viel grimassiert, also gerade er grimassiert häufig sowas, das ist so, aber vielleicht auch einfach seine Art zu spielen, ich finde das gar nicht so grundsätzlich schlecht.
Das ist halt so ein Neurotiker, der Typ, ne? Der kennt sich halt über so kleine Sachen, es geht gleich los mit, also er ist eine ganz bürgerliche Existenz, er hat so zwei erwachsene oder fast erwachsene Kinder, hat eine Frau, hat ein schönes Zuhause, liebevoller Vater und Ehemann, aber er ist auch so ein Typ, der sich so über kleine Dinge im Alltag, die nicht so laufen, wie er denkt, dass es sein müsste, unfassbar aufregen kann und sich reinsteigern kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Charakterzug, der natürlich auch dazu führt, dass dieses maximal beschämende Ereignis, dass er praktisch bei seiner Präsentation mit seinem Stuhl zusammenbricht, ein unglaublich viel bei ihm auslöst und die Handlung im Prinzip erst in Gang bringt.
Ja, und das zeigt zum einen halt so die bürgerliche Fassade in den USA, also wie halt so diese Otto-Normalverbrauchenden, wie man sie bei uns merkt, wie die ticken. Also wir kriegen einen Einblick in die amerikanische Mittelschicht und andererseits aber auch in die Sogwirkung so verschrobener Gedankenkonstrukte, wie da steckt eine Verschwörung dahinter, dass mein Stuhl zusammengebrochen ist und wie tief man da reingeraten kann. Das sagt uns auch viel über diese wutbürgerliche Entwicklung in unserer Zeit und über Verschwörungsideologien und so weiter. Und es ist dabei aber wirklich, ich finde auch tatsächlich dieser Humor, den er dabei transportiert, der ist bei aller, der wirkt schon pointenlastig, aber es ist gar, sind gar keine Pointen, sondern das sind alles soziale Interaktionen, die in mehr oder weniger große Minimalkatastrophen münden. Also es ist immer wieder, dass er macht sich halt immer noch mehr lächerlicher. Er versucht halt irgendwie rauszukommen aus dieser Argumentationslinie, die irgendjemanden diskreditiert hat und diskreditiert die nächste Person dafür noch umso mehr. Also er tritt allen Leuten auf den Schlips und das ist natürlich gerade in der amerikanischen Gesellschaft, wo es halt unglaublich viele von diesen Vereinbarungen gibt, von diesen Compliance-Regeln und sowas. Da ist ja wirklich das ist komplett durchgeregelt. Wie weit man sich daran hält, weiß ich nicht. Aber das wirklich der Arbeitsalltag ist unglaublich verregelt bei den in den USA und die kleinsten Sachen können die größten Katastrophen nach sich ziehen, also die größten Konsequenzen. Und damit spielt diese Serie sehr. 8 Teile sind es, glaube ich.
Ja,
ne?
8 Folgen, ja, 4 Stunden.
Und ich finde es wirklich sehr, sehr witzig. Also ich finde es auch, man versteht auch die Originalfassung ganz gut, finde ich. Also es ist ein ganz okayes Englisch, das einem gut reingeht. Das muss also bei den Untertiteln nicht die ganze Zeit mitlesen. Mich hat es wirklich sehr gut unterhalten.
Ja, ich hatte so 2 Assoziationen, weil ich, wie gesagt, diesen Humor so unglaublich ungewöhnlich fand. Einmal war es so ein bisschen, es war so wie, als wenn es jetzt der amerikanische Enkel von Franz Kafka war. Also ich finde durchaus, dass, also ne, diese Bürokratie, dieses Leben im Büroalltag, was dann teilweise so gruselige Anwandlungen bekommt. Ne, da gibt es ja in der Serie auch so ein bisschen so Thriller- und Mystery-Elemente. Und dass man sich sozusagen verliert in so Gedankengespinsten. Das hat mich sehr stark erinnert. Und dann gibt es einen wunderbaren Film. Ich weiß nicht, kennst du von Noah Baumbach Greenberg, den Film? Da geht es um einen Typen, der auch so, ja, du hast es vorhin als Wutbürger bezeichnet, jemand, der sich reinsteigern kann, wenn ihm sozusagen eine in irgendwelchen Dingen des Alltags eine Ungerechtigkeit widerfährt. Dieser Greenberg schreibt dann die ganze Zeit Briefe oder E-Mails an irgendwelche Unternehmen und sagt, das und das habt ihr nicht richtig gemacht. Produkte und so weiter. Das hat ja durchaus auch irgendwie heutzutage eine Bewandtnis. Also versuch doch mal irgendwo jemanden zu erreichen, um irgendwo ein Abo zu kündigen. Ich versuche seit einem Jahr ein Abo von so einem Reiseanbieter zu kündigen, wo ich irgendwann mal einen Klick gemacht habe, um irgendwie einen billigeren Flug zu buchen. Seitdem kriege ich das Abo nicht mehr los. Und das ist irgendwie, das ist auch der moderne Wahnsinn, der sich in dieser Serie widerspiegelt. Insofern ist das gar nicht so unrealistisch.
Ich finde, die Serie ist überhaupt nicht unrealistisch und sie baut auch diese ganzen Links, die ihn halt davon überzeugen, dass das Teil, dass da was Größeres hintersteckt. Die sind doch alle schon ganz gewitzt konstruiert und er ruft auch ständig irgendwelche Adressen an, scrollt sich durch die Seiten durch, findet irgendwann endlich eine Mailadresse und dann ist aber diese Mailadresse funktioniert nicht und er kriegt keine Antwort und so weiter. Und das ist halt auch, klar, ist da auch, steckt auch viel Fake in dieser ganzen, kapitalistischen Vereinnahmungsstrategie drin, dass du möglichst tief reingerätst und dann genervt bist, weil du nicht mehr rausbekommst und es dann aufgibst. Genau. So, damit spielt diese Serie schon sehr stark, aber sie spielt halt auch einfach mit ganz klassischen Workplace-Comedy-Elementen. Also Leute, die halt am selben Arbeitsplatz Tag für Tag quasi einkaserniert sind und dadurch halt einfach sich besser kennen, als sie sich kennen wollten, aber noch nicht so gut, dass die Kommunikation funktionieren würde und so weiter. Und da arbeitet diese Serie sehr, 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 sehr klug mit.
Du bist ja ein viel größerer The Office-Kenner als ich. Wir haben auch neulich über diese The Paper-Serie kurz gesprochen, über diese Nachfolgegeschichte. Aber es ist schon sehr anders als The Office.
Er ist nicht inkompetent. Das ist schon mal der Hauptunterschied zu Stromberg und The Office.
Aber er ist sehr abgelenkt, ne, von seinen anderen Themen.
Genau, also er macht irgendwann dann nichts anderes mehr.
Genau. Er ist im Rabbit Hole.
Ja, aber bis dahin ist er, also auch seine Präsentation, bevor er auf den, man denkt auch immer, ist ein bisschen gespoilert jetzt, sorry, aber man denkt, weil er so nervös vor dieser Präsentation, wahrscheinlich verkackt er das total, aber nee, die Präsentation ist spitze, sie wird halt erst scheiße, als er sich auf den Stuhl setzt.
Genau. Also ich finde das, wenn man die Arbeit von Tim Robinson nicht kennt, ich kannte sie nicht, es gibt auch, wie gesagt, Filme und andere Serien, die er vorher schon gemacht hat, schaut sie euch mal an. Es ist ein ganz besonderer Humor, den ich so noch nie gesehen habe und der mich sehr stark angesprochen hat. Mhm. Zusammen mit diesen ganz merkwürdigen Kafkaesken Mystery-Elementen, die da rein, ist das wirklich ein Package, ein Serien-Package, was ich so noch nicht gesehen habe.
Ja, hochinteressant.
Genau. Ja, das war's dann für heute. Auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am kommenden Freitag, dem 28. November. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und es noch nicht gemacht habt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr, kennt ihr ja, automatisch informiert in eurem Player, wenn die neue Folge verfügbar ist. Wir bitten euch, wie immer, aber auch macht's mal wirklich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, kommentiert und bewertet uns dort, wo ihr uns hört, bei Spotify, Apple Podcast oder sonst was. Das ist wichtig für unsere Zukunft, weil erst dann wird unser Podcast auch mal anderen Leuten empfohlen, die nach Serien suchen oder so, wenn da ordentlich Kommentare unter den Abspielstationen, auf den Abspielstationen zu finden sind. Ne? Ihr könnt uns auch schreiben, erreichen über fernsehpodcast@web.de. Wir sind bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube und würde sagen, mit dem Blick auf die -2 Grad da draußen und den stahlblauen Novemberhimmel, lieber Jan, wir sehen uns und hören uns wieder am 28. November.
Und tanken jetzt draußen noch ein bisschen Vitamin D.
Genau, macht das auch. Bis nächste Woche.
Arrivederci.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.